ARD.
Das ist Folge 4 von 6, Safety Car. Wenn ihr die ersten drei Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten vorne an. Dann verpasst ihr auch nichts. Das ist sie also. Die Erlebniswelt Nürburgring. Es ist Frühling 2024. Wir stecken mitten in der Recherche für diesen Podcast. Und ich stehe genau dort, wo 2009 die große Geschichte des Rings noch größer hätte werden sollen. Die Erlebniswelt ist Teil von Nürburgring 2009. Im Grunde ist sie eine riesige Halle mit extrem hohen Decken, in der unterschiedliche Sachen stehen. Ausstellungsstücke wie alte Autos, aber auch Fahrgeschäfte wie in einem kleinen Freizeitpark. Es gibt ein kleines 4D-Kino, das regelmäßig einen kurzen Film zum Nürburgring zeigt und natürlich echte Ringlegenden zum Anfassen. Ich gehe zu einer der Attraktionen hier, den großen LKW-Rennsimulator.
Was muss ich denn machen?
Der Anschnaller ist hinter Ihnen links. Den sollten Sie auch während der Fahrt anlassen.
Anschnaller, hier. Perfekt, wunderbar.
Fahrt dauert 6 Minuten.
Ich steige ein in eine echte LKW-Fahrerkabine und stelle mir den Sitz richtig ein. Vor mir ist ein riesiger Fernseher. Einer dieser allerersten HD-Flachbildfernseher, die aber noch nicht so richtig flach waren, mit dicken schwarzen Rändern. Unter meinem Sitz finde ich zwei kleine Pedale, wie in einem echten Auto. Nur sehen die hier, ehrlich gesagt, ziemlich billig aus.
Ja, und falls Ihnen schlecht werden sollte, dann können Sie hier reingehen.
Die Simulation auf dem Bildschirm vor mir sieht so aus, als hätte man sie 2009 hingestellt und einfach nie wieder angefasst.
Ui, es ruckelt jetzt ganz schön in diesem Simulator. Maschinengeräusche, jetzt, ui, okay. Startaufstellung.
Es geht los. Ich fahre virtuell mit beim Truck Grand Prix am Nürburgring. Mein LKW fährt auf dem Bildschirm vor mir und ich soll voll reingezogen werden ins Geschehen.
Ich lenke die ganze Zeit nach links und nichts passiert. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Diese Lenkung funktioniert nicht so richtig, aber okay. Also Spaß macht das nicht wirklich.
Ich bin enttäuscht. Vor allem, weil ich heutzutage etwas anderes erwarten würde von einer Erlebniswelt. Und sicher, es mag auch Leute geben, vermutlich Kinder ohne eigene Konsole, die dem hier etwas abgewinnen können. Aber ich bin etwas sprachlos. Vor allem, weil ich nach der ganzen Recherche weiß, was unter anderem der Spaß hier gekostet hat. 2009, als die Erlebniswelt am Ring eröffnet wurde, da war sie noch eher am Puls der Zeit, mit ihren seinerzeit recht modernen Fahrgeschäften. Aber sie war eben vor allem Mittelpunkt des größten Skandals in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz. Die Erlebniswelt am Nürburgring sollte komplett privat finanziert werden. Am Ende muss das Land und damit der Steuerzahler herhalten. Denn der angebliche rettende Investor aus Amerika, Pierre Dupont, ist fake. Und der rheinland-pfälzische Finanzminister Däubel, am Ende der es einfach verbockt hat. Wie geht es also weiter am Ring? Wer übernimmt jetzt die Verantwortung? Und was macht eigentlich die Formel 1, deren Geschichte ja untrennbar mit dem Ring zusammenhängt? Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Max Dehling und ihr hört Höllenrausch, ein Podcast vom SWR. Juli 2009. Vor zwei Tagen ist der rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Däubel zurückgetreten. Und heute, am 9. Juli, macht Däubels ehemaliger Chef, Ministerpräsident Kurt Beck, gute Miene zum bösen Spiel. Er ist zu Gast am Nürburgring und eröffnet die neue Erlebniswelt.
Diese Eröffnungsveranstaltung, ja, die habe ich schon als ein bisschen gespenstisch für mich selber empfunden.
Beck dankt seinem ehemaligen Finanzminister für dessen Arbeit, räumt aber auch ein, dass es nicht richtig sei, dass der Steuerzahler jetzt das gesamte Projekt bezahlen müsse. Denn nochmal zur Erinnerung, über 250 Millionen Euro sind bereits investiert worden. dass es am Ende noch mal rund 50 Millionen mehr sein werden, weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Also versucht Kurt Beck, bei der Eröffnung möglichst gute Stimmung zu verbreiten.
Nürburgring 2009 schafft unmittelbar am Ring rund 500 zusätzliche Arbeitsplätze und weitere 1000 Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region werden gesichert. Der Nürburgring bringt der Region Eifel Einkünfte in Millionenhöhe.
Doch trotz der großen Worte sieht jeder hier vor Ort. Hier hat eigentlich kaum etwas so funktioniert wie geplant. Nicht nur der Finanzierungs-, sondern auch der Zeitplan vom Projekt Nürburgring 2009 sind gescheitert. Und fertig ist ja auch nur das Allerwenigste. Vor allem nicht die neue, große Attraktion direkt an der Strecke, der Ring Racer. Ihr erinnert euch noch, die neue Achterbahn, die mit der schnellsten Beschleunigung weltweit. Der Ring Racer soll an der Start- und Zielgeraden der Rennstrecke entlangführen und mit einem Katapultstart die Fahrenden quasi selbst zu Formel-1-Piloten machen. Damit diese Superlative auch garantiert jeder mitbekommt, wird bei der Einweihung der neuen Erlebniswelt am Ring ganz groß aufgefahren. Boris Becker und seine Frau Lilly sind da. Der deutsche Tennisheld wurde als großes Werbegesicht für den Ring eingekauft. Und die ersten Probefahrten mit der unfertigen Bahn macht kein geringerer als Michael Schumacher persönlich. Weil klar, wenn so ein großes Projekt am Ring feierlich eröffnet werden soll, darf natürlich auch Schumi nicht fehlen. Und ganz in seiner Nähe dabei ist auch er hier.
Ich saß natürlich neben Michael Schumacher und das vergisst man auch nicht.
Den Formel-1-Reporter und Mr. Boxengasse Kai Ebel kennt ihr schon aus den anderen Folgen von Höllenrausch.
Also einen Formel-1-Fahrer, den holst du mit nicht so schnell aus der Ruhe. Also die machen auch Bungee-Springen, die springen am Fallschirm, die haben eine andere Beziehung zur Geschwindigkeit. Das macht dir nichts.
Aber die Fahrt ist auch sonst eher eine entspanntere. Aus Gründen.
Ich fand es jetzt auch nicht so tragisch. Sie hat unheimlich rausgezogen am Anfang. Aber danach durfte sie aus Sicherheitsgründen, weil die Angst hatten, das Ding bleibt liegen, durfte nicht vollfahren. Man wollte einfach nur symbolisch das Ding eröffnen. Und unter dem Motto, die Kleinigkeiten regeln wir hinterher.
Geschwindigkeitsbegrenzung bei einer Achterbahn. Aus Sicherheitsgründen, weil noch nicht alles funktioniert. Das klingt nicht unbedingt nach Nervenkitzel. Aber das macht ja nichts, wenn die Bilder mit den bekannten Gesichtern in den Zeitungen gut aussehen. Bilder, die eine Attraktion bewerben, die noch lange nicht fahren wird. Denn bevor die Achterbahn am Ring wirklich an den Start gehen kann, braucht es weitere Tests. Und die gehen richtig schief. Bei den Tests explodiert etwas an der Abschussmechanik. Erstmal ist der Ring Racer kaputt. Weil Ersatzteile fehlen, dauert es eine Weile, bis wieder an der Achterbahn gearbeitet werden kann. Und die Eröffnung der Achterbahn muss verschoben werden. Und wenige Monate später knallt es schon wieder.
Bei einer Testfahrt des sogenannten Ringracers am 3. September im neuen Freizeitpark am Nürburgring hatte es wegen eines technischen Defekts einen explosionsartigen Knall und 7 verletzte Arbeiter mit Ohrenschmerzen gegeben. Den mit Gartenpflaster und Anstricharbeiten beschäftigten Verletzten waren vor der Testfahrt offenbar keine besonderen Verhaltensregeln aufgetragen worden. Somit hätten sie auch keinen Hörschutz getragen.
7 Menschen werden verletzt, unter anderem durch ein Knalltrauma. Sie stellen Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Und je mehr schief geht, desto mehr wird am Ring hinter vorgehaltener Hand über die Probleme am Bau gesprochen.
Und dann hörte ich, dass aus Amerika Teile geliefert wurden. Aber der eigentliche Aufbau, dass die Gerüste kamen zum Teil aus Italien. Und da gab es unterschiedliche Schraubennormen.
Wilhelm Hane, der Journalist, dessen Haus durchsucht wurde, nachdem er kritisch über den Skandal berichtet hat, hört sich natürlich auch rund um den Ringracer um.
Wie macht ihr das denn jetzt? Wird nachgearbeitet oder wie haben die gesagt? Doch Quatsch, wir drehen die Schrauben rein, aber die kriegt niemand mehr wieder raus. Und wenn die einmal raus sind, kann man das ganze Ding wegschmeißen.
Die Achterbahn am Ring wird immer mehr zur peinlichen Katastrophe. Aber am Ende wird sie doch noch eröffnet werden. In ferner Zukunft, im Oktober 2013, mehr als 4 Jahre später als geplant. Doch die Blamage wird noch größer. Offiziell wird die Bahn nur 4 Tage lang fahren und dann stillstehen. Für immer. Aus wirtschaftlichen Gründen.
Das ist einfach nur ein Wahrzeichen, schönes Fotomotiv. Punkt. Da ist Geld versenkt worden.
Doch zurück ins Jahr 2009, kurz nach der Eröffnung der Erlebniswelt. Weil der Ringracer stillsteht, fällt die Hauptattraktion der Erlebniswelt weg. Als Entschädigung bekommt jeder Erwachsene, der eine Eintrittskarte kauft, eine zweite Eintrittskarte gratis dazu. Geschäftsführer Walter Karfitz hatte während der Bauphase immer prophezeit, dass der neue Ring 400.000 Menschen pro Jahr anlocken wird. Ein halbes Jahr nach Eröffnung sind gerade mal 50.000 Menschen gekommen. Besonders in den Wintermonaten verirren sich kaum Besucher an den Nürburgring. Das Wirtschaftsministerium muss zugeben, 400.000 Menschen waren wohl doch etwas optimistisch. Neue Zielvorgabe: 170.000 Besucher pro Jahr. Mehr als 300 Millionen Euro Steuergeld weg für einen Freizeitpark, der kaum besucht wird, und für eine Achterbahn, die nicht fährt. Nach dem Fiasko um das Nürburgring 2009-Projekt wird die Geschäftsführung ausgetauscht. Walter Karfitz wird entlassen. Er arbeitet danach erst als Manager an einer Rennstrecke in den Vereinigten Arabischen Emiraten, später in Spielberg in Österreich. Sein Nachfolger am Ring wird Hans-Joachim Koch. Koch war vorher Finanzchef der Nürburgring GmbH, ist also auch kein unbekanntes Gesicht in der Eifel. Er gibt sich erstmal bodenständig, ganz anders als sein Vorgänger. Hans-Joachim Koch will gleich am ersten Tag klarmachen, dass im Ring jetzt alles anders laufen soll. Laut eigener Aussage will er quasi als allererste Amtshandlung den Chefparkplatz abgeschafft haben, auf dem vorher nur Walter Karfitz parken durfte. Und auch die Chefbüros von Karfitz habe er verkleinert. Sie seien überdimensioniert gewesen. Koch will, dass der Ring endlich wirtschaftlich wird und setzt dabei auf 2 alte Bekannte. Kai Richter, der Mann, den Ingolf Däubel mal als Investor angekündigt hatte, der aber kein Geld auftreiben konnte, und Jörg Lindner, Richters Kollege und verantwortlich für das neue Luxushotel am Ring. Anfang 2010 verpachtet das Land Rheinland-Pfalz den Nürburgring an eine private Betreibergesellschaft, mit Lindner und Richter an der Spitze. Sie sollen die neue Erlebniswelt, das Hotel, das Eifeldorf und all die neuen Attraktionen zu dem Tourismusmagneten machen, der all das eigentlich schon längst sein sollte. Und das unabhängig von den großen Rennevents wie der Formel 1.
Wir haben eine Großdiskothek mit bis zu 1500 Plätzen. Wir haben verschiedene Gastronomien verschiedener Formate, ein Steakhouse, ein großes Brauhaus. Es ist natürlich so, dass wir insbesondere bei dem Disco-Stadel uns haben inspirieren lassen von verschiedenen Après-Ski-Destinationen, um da zu nennen Ischgl, St. Anton oder vielleicht auch Obertauern. Diese Menschen haben verstanden, wie das funktioniert. Man macht in 5 Monaten Saison einen großen Umsatz und genau das wollen wir natürlich auch.
Die Besucher am Ring sollen in der Eifel also eine Art Sommer-Ischgl vorfinden. Vielleicht ein Platz, an dem man sich schlechte Rennen schön trinken oder Formel-1-Siege feiern kann. Die Formel 1. Von der haben wir in dieser Folge noch gar nicht gesprochen. Mittlerweile hat Deutschland wieder einen richtigen Formel-1-Star.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau,
von dem wir hier im Podcast auch schon mal gehört haben. Und der weckt sogar Hoffnungen, der neue Schumi zu werden.
Meine Damen und Herren, Sebastian Vettel ist Formel-1-Weltmeister. Ihm gelang in Abu Dhabi eine Sensation. Der 23-Jährige gewann das letzte Rennen der Saison deutlich vor dem Favoriten Fernando Alonso und sicherte sich den Gesamtsieg in der Fahrerwertung. Damit geht der WM-Titel in der Formel 1 nach 6 Jahren wieder nach Deutschland. Vor Vettel gelang das nur Michael Schumacher.
3-mal in Folge kann er den Titel anschließend verteidigen und leitet sportlich gesehen eine neue, goldene deutsche Ära der Formel 1 ein.
Aber er war nicht Schumi. Einen Schumi gab's nur einmal.
Das ist Volker Hirt. Er hat für die ARD fast 20 Jahre lang über die Formel 1 berichtet und dabei die deutschen Stars genau beobachtet.
Der konnte nie diese Begeisterung auslösen. Das heißt, es bräuchte einen neuen Schumacher, aber einen neuen Schumacher wird es nicht mehr geben.
Vettel ist zwar erfolgreich, aber erzeugt nicht den Hype wie Schumi früher.
Das interessiert den Fan gar nicht, denen geht's eher um die Personen.
Das, was den Fan nicht interessiert, das sind die reinen Erfolge. Der Vergleich von Schumi und Vettel ist aber auch etwas unfair. Wahrscheinlich hätte niemand in der damaligen Situation in die Fußstapfen von Michael Schumacher treten können. Auch deshalb, weil Schumi ja quasi selbst in seine eigenen Fußstapfen tritt. 2010, in dem Jahr, in dem Vettel zum ersten Mal Weltmeister wird, kehrt Schumi überraschend in die Formel 1 zurück.
Der kleine Junge ist wieder zurück im silbernen Auto.
Das Schumacher-Comeback ist Anfang 2010 eines der Sporthighlights des Jahres. Das Rampenlicht gehört Schumi. Für 3 Jahre fährt er gegen Sebastian Vettel. Aber Schumi fährt nicht mehr um Siege mit. Dafür performt sein Team Mercedes einfach nicht gut genug. Der Hype flacht schnell wieder ab.
Der Hype hätte immer größer werden müssen, aber er wurde nicht größer. Schumacher war als Zugpferd lange weg vom Fenster.
Sebastian Vettel und Ralf Schumacher und all die anderen können das erst einmal nicht kompensieren. Das Zuschauerinteresse wird weniger. Und das ist natürlich auch nicht gut für den Nürburgring. Der steht nach dem Skandal sowieso schlecht da. Und dann wird auch noch die Formel 1 immer teurer. Andere Strecken weltweit zahlen mittlerweile um die 50 Millionen Euro, um die Königsklasse zu sich zu holen. Formel 1-Chef Bernie Ecclestone sieht deshalb im Nürburgring kein gutes Geschäft mehr, erinnert sich Volker Hirt.
Dieser Nürburgring-Skandal im Jahr 2009 hat natürlich dem ganzen Nürburgring und dieser Rennstrecke so eine Art unseriösen Anstrich gegeben. Selbst die Politiker galten damals nicht mehr als zuverlässig. Normalerweise ist das eigentlich Bernie Ecclestone egal, aber mit denen wollte er dann, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel zu tun haben. Also ich glaube schon, dass das auch ein Grund war, dass man sich abgewendet hat von dieser Rennstrecke.
Und dann, nach Jahrzehnten, fast durchgehend Königsklasse, ist die Formel 1 weg. Die Top-Liga des Motorsports hat den Nürburgring, die legendärste Rennstrecke der Welt, hinter sich gelassen. Der Ring ist zu klein und zu unbedeutend geworden. Und vor allem fehlt das Geld.
Man hat ja bei der damaligen Nürburgring GmbH immer gesagt, die Formel 1 ist uns eigentlich als Zugpferd so wichtig, dass wir schon auch mal ein Minus in der Kasse vertragen würden und auch einrechnen. Die Politik hat sich nach dem Skandal 2009 komplett rausgezogen, da gab es keine Unterstützung mehr und das war eigentlich das Ende der Formel 1 am Nürburgring.
Die Politik, das ist allen voran der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Jahrelang hat er selbst noch mit Bernie Ecclestone unter anderem darum gestritten, welcher Wein am Nürburgring ausgeschenkt wird zur Formel 1 und sich das große Minus durch das Motorsportspektakel dann trotzdem geleistet. Nach der großen Pleite hat er jetzt genug und bricht mit der Formel 1. Während unserer Recherche besuche ich Beck bei sich zu Hause. Wir sind in Steinfeld, ganz im Süden von Rheinland-Pfalz, nahe der französischen Grenze. Hier wohnen nicht mal 2000 Menschen und einer von ihnen ist Kurt Beck, der Ministerpräsident AD.
Hallo.
Hallo, Herr Beck, grüße Sie.
Grüße Sie auch. Kommt Sie gerade hier
raus? Ja, machen wir.
Dann schauen wir mal, ne?
Machen wir. Hallo, Max Zierling, freut mich sehr.
Hallo, grüße Sie. Grüße Sie einen Kaffee?
Sehr gerne, ja, klar. Ja.
Es ist direkt eine entspannte Stimmung mit Kurt Beck und seiner Assistentin.
Südpfalz ist doch immer noch das Schönste.
Es ist immer noch das Schönste.
Fast hätte ich ganz klassisch Rieslingschorle getrunken, bleibe aber bei Kaffee. Und dann sprechen wir über Beck und seine Rolle im Nürburgring-Skandal.
Herr Beck, wenn Sie jetzt auf das ganze Nürburgring 2009-Projekt gucken, wenn Sie heute nochmal in der Situation wären mit dem Wissen von heute, wie das Ganze gelaufen ist, was hätten Sie vielleicht anders gemacht von Anfang an?
Ich würde heute einen temporären Stopp einlegen. Über den Zeitpunkt hätte man entscheiden müssen, wenn man da dabei ist. Mitten im Bau geht das natürlich nicht mehr, aber vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt, ohne die Entwicklung des Rings aufzugeben. Und die Chance wäre eine Neuorientierung. Wie kriegen wir die Investitionen hin? Wie kriegen wir das eben privat auch gebacken?
Kurt Beck bleibt nach Bekanntwerden des Skandals erst einmal weiter Ministerpräsident. Das politische Geschäft muss weitergehen, die SPD will weiter regieren. Ihr erinnert euch, verantworten muss sich einzig und allein Finanzminister Ingolf Däubel.
Also es war das Wochenende des Rheinland-Pfalz-Tages in Bad Kreuznach hat er stattgefunden und da hat mich Ingolf Däubel informiert, dass die Schecks übergeben worden sind. Und er hat es dann gleich überprüfen lassen, noch während des Wochenendes. Und dann hat sich herausgestellt an dem Sonntag, dass die Schecks offensichtlich nicht gedeckt sind. Wir haben es dann mit dem Kabinett am Abend dieses Events getroffen. Und da war klar, dass politische Verantwortung übernommen werden muss.
Die Schecks, das sind die Schecks, die das Land von einem falschen Milliardär Dupont bekommen haben soll, der angeblich in den Ring investieren wollte. Nur wenige Tage vor der Eröffnung des Nürburgrings.
Ich habe immer Wert darauf gelegt, dass ich den Kolleginnen und Kollegen im Kabinett auch viel Vertrauen entgegengebracht habe. Und es ist auch nicht meine Art, dann mit jemand umzugehen nach dem Motto, hat nicht geklappt, Kopf ab, also politisch gemeint jetzt. Das geht einfach nicht, finde ich. Da hat es viele schlaflose Nächte gegeben.
Natürlich wusste dann auch Ingolf Däubel, dass für ihn selber die politische Vollkatastrophe gekommen ist.
Mein Kollegen Wilm Hüffer kennt ihr bereits. Er hat damals aus der Rechercheredaktion des SWR den Skandal am Ring mit seiner Arbeit begleitet und aufgearbeitet. Ingolf Däubel wird nach seinem Rücktritt angeklagt, wegen des Verdachts auf Untreue. Der Prozess gegen Däubel zieht sich jahrelang. Zum Schluss bekommt er eine Haftstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten, wegen Untreue in 4 Fällen und einer Falschaussage. Seine Strafe tritt er im November 2020 an. Nach 2 Monaten geht er in den offenen Vollzug.
Ingolf Däubel ist heute 74 Jahre alt. Erst vor 3 Jahren ist das alles zu Ende gegangen. Das hat ihn sozusagen sein weiteres politisches Leben gekostet. Es war nicht klar, ob das auch für ihn existenziell bedrohlich wird.
Wir hätten natürlich gern mit Ingolf Däubel persönlich darüber gesprochen, was damals passiert ist und wie er die Zeit erlebt hat. Wir haben ihn mehrmals für ein Interview angefragt, aber Ingolf Däubel lehnt schon länger alle Interviewanfragen ab. Einmal aber sprechen wir. Es ist Juli 2024. Wir stecken mitten in der Recherche für diesen Podcast und ich rufe bei Ingolf Däubel an. Und er geht ran. Beziehungsweise erst seine Frau, Sehr freundlich gibt sie den Hörer weiter und dann höre ich die Stimme des Mannes, über den wir hier schon so viel gesprochen haben. Wir telefonieren bestimmt eine Viertelstunde. Und so sehr ich es mir wünsche, ein Interview lehnt er ab, weil er schlechte Erfahrungen gemacht habe mit den Medien, auch mit dem SWR. Also reden wir unter drei. So heißt das unter Journalisten, wenn ich zwar Infos bekomme, sie aber nicht nach außen weitergeben darf und damit trotzdem etwas über die Person lernen kann. Und das tue ich, auch in der kurzen Zeit, die wir haben. Ich erlebe Ingolf Däubel als einen intelligenten Menschen und guten Redner. Und mir wird schnell klar, dieser Mann hat ein Talent, Leute zu überzeugen. Was ich bei Däubel vermisse, irgendeine Emotion zum Nürburgring. Ich glaube, Däubel hatte immer nur das Projekt vor Augen und wollte mit allen Mitteln erreichen, dass es funktioniert. Nach unserem Telefonat schickt mir Ingolf Däubel eine Mail. Darin ein 43-seitiger Aufsatz von 2015, in dem er sich und sein Handeln erklärt. Aus dem Aufsatz haben wir hier im Podcast schon mal zitiert. Er wollte unbedingt, dass das Projekt Nürburgring 2009 ein Erfolg wird und hat dann schwere politische Fehler gemacht. Fehler, die ihm sein Chef nie zugetraut hätte.
Er hat an das geglaubt, was er konzeptionell mitgetragen hat und mitverantwortet hat als Aufsichtsratsvorsitzender. Und insoweit ja, gehörte das einfach auch mit zu der Gesamtentwicklung dazu. Das hat es umso bitterer gemacht. Er ist ein exzellenter Wirtschaftswissenschaftler und er ist auch ein exzellenter Finanzmann. Insoweit hat sie ihn, glaube ich, am allermeisten auch selber umgetrieben, dass er eben ja, auf solche Leute hereingefallen ist.
Solche Leute, diejenigen also, die den Nürburgring für ihre dubiosen Geschäfte nutzen wollten, können vor Gericht nicht zur Verantwortung gezogen werden. Urs Barandun, der Schweizer, der Däubel den falschen Investor aus den USA vermittelt, wird 2020 freigesprochen.
Ich habe das Urteil gegen Däubel für einfach überzogen gehalten in seinen Maßstäben. Dass es da ein Verfahren gibt, war zu erwarten bei den Vorhaltungen. Aber dass Barandun gar nicht eben juristisch belangt worden ist, das hat mich einfach als juristischen Laien gewundert. Und trotzdem ist es so.
Es bleibt dabei. Ingolf Däubel ist der Einzige, der richtig Verantwortung übernehmen muss.
Kurt Beck war natürlich der politische Hauptverantwortliche für diesen Skandal.
Das ist nochmal mein SWR-Kollege Wilm Hüffer.
Ohne Kurt Beck wäre das alles nicht passiert. Er hat sich ja voll auf Ingolf Däubel verlassen. Aber er hat natürlich auch die politische Direktive vorgegeben. Wir machen das jetzt. Das hätte ja Ingolf Däubel aus eigenen Stücken niemals gemacht. Er hätte sich auch niemals in diesem Umfang aus der Haushaltskasse bedienen können, wenn nicht Beck gesagt hätte, also wir versuchen das jetzt erstmal so.
Kurt Beck sagt, er habe nichts von den Vorgängen gewusst, die damals über Ingolf Däubels Schreibtisch gelaufen sind.
Wer den Anspruch hat, als Ministerpräsident über alle Beteiligungen des Landes bis ins Detail da auf dem Laufen gehalten zu werden, der scheitert. Das geht nicht anders. Dafür hat man Leute, die verantwortlich sind. Und dann muss man sich darauf auch weitestgehend verlassen.
Beck macht weiter. 2011 tritt er als amtierender Ministerpräsident erneut als Spitzenkandidat der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz an.
Zwischenzeitlich wurde es eng für Ministerpräsident Kurt Beck. Mit 35,7% liegt seine SPD laut vorläufigem Endergebnis nur einen halben Prozentpunkt vor der CDU. Zwar bleibt die SPD stärkste Fraktion, doch sie hat gegenüber ihrem Ergebnis von 2006 rund 10% verloren.
Aber Beck bleibt Ministerpräsident. Der große Landesvater, der Mann, der in Rheinland-Pfalz über 16 Jahre regiert und der im Land so viele Freunde hat, geht angeschlagen in seine letzte Amtszeit. Und er wird sie nicht beenden. 2012 verkündet er seinen Rücktritt.
Da ich nicht, was manche mir geraten haben, mach doch dann einfach mal halblang im Amt, da ich das nicht kann. Ich kann entweder voll oder gar nicht. habe ich mich entschlossen, das Amt in andere Hände zu geben.
Beck erklärt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen kann. Und ob er will oder nicht, der Nürburgring ist ein großer Teil seines politischen Erbes.
Als er zurückgetreten ist, wollte er deshalb natürlich auch jeden Eindruck vermeiden, es hätte mit dem Nürburgring zu tun.
Auch Ingolf Däubel glaubt, dass Becks Rücktritt mit dem Scheitern des Nürburgring-Projekts zu tun hat. Das schreibt er in seinem Aufsatz, den er uns geschickt hat. Und auch ich kann mir das vorstellen. Als ich Beck in Steinfeld für diesen Podcast interviewe, klingt das aber schon ein bisschen anders.
Ja, zu der Zeit hat das wirklich, wenn, dann eine Randrolle gespielt. Es war natürlich klar, dass ich mir überlege, wie organisiert man den Übergang, die Nachfolge. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich es nicht geplant.
Vor dem ganzen Skandal, als die konkreten Planungen für das Projekt Nürburgring 2009 erst beginnen, ist Kurt Beck eines der ganz großen Gesichter der Bundes-SPD. Man spricht sogar über ihn als möglichen Kanzlerkandidaten. Als er 2013 zurücktritt, ist Nürburgring 2009 komplett gescheitert und belastet weiterhin die politische Arbeit. Kurt Beck muss bis zu seinem Rücktritt keine politischen Konsequenzen tragen. Ab 2013 muss dann Becks Nachfolgerin mit dem Ringdesaster umgehen, Malu Dreyer. Und es scheint eigentlich nur noch ein Ziel zu geben. So kommt es Journalist Wilhelm Hane damals vor.
Die wollten sich vom Ring trennen. Koste es, was es wolle.
Für Malu Dreyer scheint klar, der Ring muss weg. Denn auch die Pachtlösung mit Richter und Lindner, die den Ring zu einer Art Sommer-Ischgl machen wollten, ist gescheitert. Und zwar schon vor Dreyers Amtsantritt. Richter und Lindner können die Erlebniswelt nicht zu dem machen, was sie sein sollte. Die Zusammenarbeit mit dem Land endet letztlich sogar noch im Rechtsstreit. Nicht unbedingt mutmachende Aussichten für Dreyer. Und dann?
Als sie nicht mehr wussten, wie es weiterging, haben sie eine nicht unbekannte Rechtsanwaltskanzlei gebeten, sich doch mit dem Fall zu beschäftigen. Und der Rechtsanwalt, der das Sagen hat, der also auch sich da auskennt in Zahlen, also nicht nur in Paragraphen, der ist dann morgens nach Mainz gefahren und dem Herrn Kurt Beck und dem Innenminister, ja, dem Herrn Lewenz, zu sagen, dass es nur eine Lösung gäbe, die Insolvenz. Und damit sie die Übersicht nicht verlieren würden, Insolvenz in Eigenverwaltung.
Insolvenz. Der Ring ist pleite. Keine großen Besucherströme im neuen Freizeitpark. Bald keine Formel 1 mehr. Kein Vorzeigeprojekt für die Eifel. Und keine schnellste Achterbahn der Welt in Rheinland-Pfalz. Es ist die Vollbremsung am Ring. Infolge der Insolvenz wird die Planung des Landes konkreter, den Ring zu verkaufen und damit die Verantwortung abzugeben.
Der Landesregierung ging es in erster Linie darum, sich von der Rennstrecke zu trennen, weil sie gemerkt hatten, das gibt nie weit, wir haben keine Ahnung und lassen besser die Finger davon. Und Frau Dreyer hat das ja denn auch durchgesetzt.
Anfang 2014 ist es soweit. Das Land Rheinland-Pfalz verkauft das, was vom Nürburgring noch übrig ist, für nicht einmal 80 Millionen Euro. Es gibt mehrere Interessenten. Unter anderem macht der ADAC ein Angebot oder auch das US-Unternehmen Nexovation. Am Ende bekommt den Zuschlag der Autozulieferer Capricorn aus Düsseldorf.
Es hat verschiedene Angebote gegeben, die durchaus von den Konzepten her gut gewesen sind. Allerdings, der Gläubigerausschuss hat sich für dieses Angebot entschieden, weil er es für das Beste gehalten hat. Nicht nur für das wirtschaftlich Attraktivste, sondern auch von der Konzeption, von der Einbindung der Region am überzeugendsten.
So gar nicht überzeugt sind dagegen die Menschen vor Ort.
Der allgemeine Tenor ist klar. Die Region wird schlecht abschneiden. Die Menschen rund um den Nürburgring, die größtenteils von der Rennstrecke leben, fürchten schlichtweg um ihre Existenz. Denn ein privater Eigentümer, so die Befürchtungen, wird sämtliche Einnahmemöglichkeiten wie Fahrten auf der Rennstrecke, Übernachtungen bei Veranstaltungen oder den Betrieb einer Pommesbude an sich ziehen und die Region im Regen stehen lassen.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt sich dagegen optimistisch.
Der Verkauf des Nürburgrings an die Firma Capricorn versetze sie zwar nicht in Jubelstimmung, allerdings freue sich die Landesregierung über die neuen Perspektiven für die Rennstrecke und die Region. Dreyer betonte, dass Motorsportfreunde weiterhin Zugang zum Nürburgring haben werden.
Mit dem neuen Eigentümer soll jetzt endlich Ruhe einkehren. Doch zu früh gefreut. Ich glaube, ihr könnt schon fast erraten, was als nächstes passiert. Wie soll es bei diesem Projekt anders sein?
Es ist alles wie Grimms Märchen, noch schlimmer.
Nicht mal ein halbes Jahr nach Verkauf können Capricorn die Raten für den Kauf nicht mehr zahlen. Also muss der nächste Player im Nürburgring-Game an den Start. Aber diesmal tut sich kein falscher amerikanischer Prinz, sondern ein echter russischer Oligarch auf. Viktor Larimirovich Haritonen. Ein Milliardär aus Russland, ein enger Bekannter Wladimir Putins, soll den Ring retten. Wieder zu alten Höhen bringen. Was er vorhat, keine Ahnung. Warum er sein Geld in die Eifel investiert, kein Kommentar.
Es kann doch nicht ein Russe über das Schicksal der ganzen Eifel bestimmen. Wo sind wir denn gelandet? Wenn der mit seinem Hubschrauber abstürzt, wer erbt das denn dann? Was weiß man denn? Gar nichts. Die Zukunft ist dermaßen unsicher für den Ring.
2014 ist in der grünen Hölle vom Legendenstatus nicht mehr viel übrig. Stattdessen thront am Nürburgring eine neue, kaputte Achterbahn und eine langweilige Erlebniswelt. War's das? Oder was bleibt heute noch vom Mythos Nürburgring? Nächstes Mal bei Höllenrausch. In Folge 5 von 6. Restart. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt ihm, damit ihr nichts verpasst. Und lasst gerne eine Bewertung da. Höllenrausch ist ein Podcast vom SWR. Autor bin ich, Max Dehling. Co-Autor Lukas Waschbüsch. Redaktionelle Leitung Manuela Wey. Redaktion Judith Schatka. Und aus dem Studio Koblenz Nada Fiebes. Projektleitung Miriam Börnle und Katrin Firle. Produktion Axel Höfel. Komposition Philipp Fackler. Aufnahmeleitung Alina Heikel. Grafik Giovanna Di Caro. Distribution Raffaela Rübsamen und Ramona Längert. Und zum Ende dieser Folge wollen wir euch noch auf einen anderen Podcast hinweisen, der euch echt gefallen könnte. Es geht um geheime Missionen und tödliche Machenschaften der Geheimdienste. Dark Matters nimmt euch in der dritten Staffel mit in eine Welt, von der ihr eigentlich nichts wissen solltet. Es geht um die konkrete Arbeit der Geheimdienste, um Verrat, Tarnung, Terrorabwehr und sogar Mord. Und darum, wie Geheimdienste manchmal helfen, das Schlimmste zu verhindern. Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. Hört ihr in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und die ARD-Audiothek lohnt sich sowieso immer. Checkt den Podcast aus und die ARD-Audiothek natürlich auch.